Ja, ihr Lieben, heute ist der sogenannte Israel-Sonntag. Am 9. Tag des Monats Av gedenken die Juden der Zerstörung des ersten und auch des zweiten Tempels in Jerusalem und damit auch viele andere Katastrophen, die in diesem Land und in der Stadt passiert sind. Bis heute gibt es von dem Tempel als Rest noch die sogenannte Klagemauer. Ein Rest der Anlage, zu dem Menschen, vor allem jüdische Menschen, kommen aus aller Welt, um dort zu klagen und zu beten. Einige von euch waren an diesem Ort. Und viele, die dort waren, schwärmen faszinierend von Jerusalem, von Israel. Und sagen, gut, dass ich da war, ich muss da unbedingt nochmal hin und vor allem du musst da unbedingt mal hin. Eine besondere Stadt, ein faszinierender Ort. Die heilige Stadt dreier Weltreligionen. Kaum eine Stadt der Welt vereint auf so kleinem Raum so viele religiöse Stätten. Viele Sehnsüchte und Gefühle schwirren da durcheinander. Die Juden verehren den Zionsberg, sie pilgern zur Klagemauer. Christen sind auf dem Weg, auf den Spuren Jesu gehen die Via Dolorosa. Muslime wallfahren zum Felsendom. Ein buntes Sammelsurium von Erwartungen und Hoffnungen. Jerusalem wird gepriesen für seine Schönheit, für dieses unvergleichliche Licht unter blauem Himmel, das die Häuser aus hellem Jerusalemstein leuchten lässt. In einem sehr bedeutenden jüdischen Schriftwerk heißt es über diese Stadt: 10 Maß Schönheit verteilte Gott an die Welt und 9 Maß davon erhielt Jerusalem. Israel, Jerusalem, aber auch wiederum sehr konfliktbeladen. Ein von Konflikten gebeuteltes Land, Israel, Ursprung des Christentums. Vieles vereint sich darin, Verachtung, Idealisierung, Bewunderung und Verfolgung. Und wir als Deutschland haben unsere ganz eigene grauenvolle Geschichte. Umso wichtiger, dass wir heutzutage Israel-Sonntage feiern, um an unsere Wurzel zu denken, um daran zu denken, Gott hat eine besondere Geschichte mit diesem Volk. Um immer wieder Vergebung auszusprechen, zu erhoffen. Jerusalem ist faszinierend, aber lange kein Idyll. Jerusalem ist bis heute nicht wirklich eine Stadt des Friedens. Vielleicht eher ein Sinnbild für die Unfähigkeit der Menschen samt ihren Religionen in Frieden miteinander zu leben. Wahrscheinlich gibt es keinen Zentimeter Boden in Jerusalem, der nicht irgendwann im Laufe der Jahrhunderte von Blut getränkt worden wäre. Der Kämpfer, der Kreuzritter, der Soldaten, Attentäter, religiöser Fanatiker und vor allem unschuldiger Opfer. Jerusalem ist ein Schmelztiegel der Kulturen und Religionen. Konflikte tauchen massiv immer wieder auf und wir hören immer wieder in den Medien von Verschärfungen. Die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem und die faktische Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA führten auch zu wachsenden politischen Spannungen in der Region und zur Sorge um weitere Eskalation der Gewalt. Und dann feiert der Staat Israel 70 Jahre Bestehen. Für Juden und Israelis ein Grund zum Feiern, für Menschen in der arabischen Welt eine anhaltende Provokation. Dieter hat das am Anfang eben schon so gesagt. Es ist wichtig, dass wir immer noch kritisch bleiben, dass wir nicht automatisch alles gutheißen, was der Staat Israel tut. Und das auf der Grundlage, dass wir glauben, dass das Volk Gottes in Gottes Augen immer noch ein besonderes Volk ist und dass Gott etwas Besonderes vorhat mit diesem Volk. Das alles wollen wir im Blick haben, wenn wir diesen Israel-Sonntag hier begehen. Ich habe mir den Text für den Sonntag nicht ausgesucht, ich habe einfach den genommen, der vorgeschlagen war. Das ist manchmal besser, keine Lieblingstexte zu nehmen, vor allem für so einen Sonntag. Und insofern begegnet uns heute als Predigttext der Text Jesaja 62, die Verse 6 bis 12 aus Jesaja 62. Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den Herrn Tag und Nacht an sein Versprechen erinnern sollen. Ihr Wächter, hört nicht auf zu beten, nicht einen Augenblick. Gönnt euch keine Ruhe. Lasst auch Gott keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufgebaut hat und die Stadt auf der ganzen Erde bewundert wird. Der Herr hat geschworen, nie mehr werde ich zulassen, dass die Feinde euer Korn verzehren oder dass Fremde den Wein trinken, für den ihr so hart gearbeitet habt. Ihr, die ihr die Ernte einbringt, sollt auch davon leben. Und wer die Trauben liest, soll auch den Wein trinken. Dafür bürge ich, der starke Gott. Ihr werdet essen und trinken im Vorhof meines heiligen Tempels und mich dabei loben. Zieht ein durch die Tore der Stadt, zieht ein. Ebnet einen Weg für das Volk, das unterwegs ist zur Stadt. Baut eine Straße, räumt die Steine aus dem Weg. Stellt ein Feldzeichen auf, das alle Völker sehen können. Hört, was der Herr verkündet. Seine Stimme dringt bis zum Ende der Erde. Sagt den Menschen auf dem Berg Zion, euer Retter kommt. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit. Sein Volk, das er sich erworben hat, es geht vor ihm her. Man wird es das heilige Volk nennen und das Volk, das der Herr erlöst hat. Und du, Jerusalem, heißt dann die Begehrte und die Stadt, die nie mehr verlassen wird. Ich weiß nicht, wie oft ihr diesen Text schon gelesen habt. Wahrscheinlich nicht so bewusst. Ich finde es interessant, so einen Text zu haben zu so einem Israelsonntag. Wir befinden uns einige Jahrhunderte vor Christus. Das babylonische Großreich wurde gerade abgelöst von den Persern, die nächste Eroberung. Die Perser ermöglichen schließlich den Juden die Heimkehr nach Jerusalem. Aber die Lage dort ist kläglich. Alles liegt in Trümmern. Jerusalem ist durch Krieg und Besatzung zerstört, der Tempel unbrauchbar, Stadtmauern zerstört. Die unter uns, die ein gewisses Alter erreicht haben, kennen diese Bilder aus eigener Anschauung, zerstörte Städte. Wie aus dem Fernsehen von Kriegsgebieten heutzutage, Bilder der Zerstörung und Verwüstung. Auch wenn der Krieg vorbei ist, es dauert lange, bis wieder Ordnung und Friede herrscht. So schnell verheilen die Wunden nicht, die Krieg und Gewalt einem Land und den Menschen zufügen. Und dann dieser Text in diese Situation hinein. Sehr emotional, sehr werbend, voller Wärme für die Stadt Jerusalem. Jerusalem wird direkt angeredet, als sei es gar keine Stadt, sondern eher eine Person. Eine Person, die man liebt und mit der man so mitleidet. Früher hat es mal Wächter gegeben auf den Stadtmauern. Aber zu bewachen gibt's nichts mehr. Das ist vorbei. Aber nun ist hier die Rede davon, dass die Wächter wieder eingesetzt werden. Nicht zum Wachen, sondern zum Beten. Wächter sollen eingesetzt werden, um zu beten. Sie sollen beten um die Wiederherstellung der heiligen Gottesstadt. Sie sollen Gott laut beim Namen rufen, ihn daran erinnern, was er versprochen hat, nämlich die heilige Stadt wiederherzustellen. Die Herstellung von Gerechtigkeit und das Ende von Fremdherrschaft und Ausbeutung, das hat Gott seinem Volk schließlich versprochen. Und die Wächter rufen das nun aus, was sie so als Antwort von Gott erfahren haben. Gott sagt die Heimkehr seines Volkes zu. Und hier überschneiden sich so Ankündigung und Erfüllung. Das hört man in diesem Text. Letztlich ist diese Botschaft der Heimkehr und der Erneuerung keine neue Botschaft. In Jesaja 52, Vers 8, um nochmal so ein Beispiel zu nennen, wo das erwähnt wird, wird schon die Rückkehr aus dem Exil beschrieben. Horch, deine Wächter haben die Stimme erhoben, allesamt jubeln sie, denn Auge in Auge werden sie sehen, wie der Herr zurückkehrt nach Zion. Gott kehrt in seine Stadt, auf seinen Berg zurück. Das ist so eine Umschreibung für die Wiederherstellung der Stadt Jerusalem. Also diese Erwartung gibt es, das ist jetzt hier nichts Neues. Aber es wird nochmal bestätigt, man erwartet, dass Jerusalem wiederhergestellt wird. Und die Wächter sollen weiter beten. Ohne Pause sollen sie Gott in den Ohren liegen, bis er endlich seine Heilszusagen tatsächlich erfüllt. Vielleicht klingt das in unseren Ohren ein bisschen befremdlich, so Gott dran erinnern. Wieso muss Gott erinnert werden an das, was er versprochen hat? Das klingt doch ein bisschen respektlos, sehr menschlich von Gott gedacht. Dieses hebräische Wort, was für dieses Wort erinnern benutzt wird, da denkt man an die vorstaatliche Position eines höchsten Staatsdieners oder eines königlichen Sekretärs. Das heißt, man redet davon, dass die eingesetzten Leute sich kümmern und dass sie, ja, manchmal muss man ihnen auf den Zahn fühlen. Es gibt Menschen, die sind verantwortlich und manchmal muss man sie tatsächlich erinnern. So, was du versprochen hast, das mach. Ich weiß nicht, ob ihr das als Elternkind, wenn ihr euren Kindern was versprochen habt und sie sagen, Schwimmbad heute, hast du schon letzte Woche versprochen. Das weiß man ja, man vergisst es, oder? Weiß ich, vergisst man das vielleicht doch? Okay, da scheiden sich die Geister, ob man das jetzt tatsächlich vergisst oder nicht. Aber die Kinder pochen auf ihr Recht. Ne? Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Das habt ihr ihnen schließlich beigebracht wahrscheinlich. Und dann darf man auch die Eltern dran erinnern. Und wir dürfen auch Gott an seine Verheißung erinnern. Liegt Gott in den Ohren damit? Seid ein bisschen respektlos und rüttelt an den Türen und nervt ihn. Er hat es versprochen. Da steht nichts von fordern. Ich glaube, das müssen wir noch unterscheiden. Wir können von Gott nichts einfordern. Aber wir können ihn erinnern und sagen, Herr, du hast das versprochen. Und wir wollen das sehen, dass du das einhältst. Der Prophet empfiehlt dieses Beten, das engagierte Beten, das leidenschaftliche Beten, das ehrliche Beten. Es muss zur Sprache kommen, was im Argen liegt und was sich doch um Himmels Willen ändern muss. Tag und Nacht soll man Gott mit seinem Beten angehen, bis, ich formuliere es mal so flapsig, bis er sich endlich rührt. Gott wird hier ins Gebet genommen, bis er tut, was er verheißen hat. Ja, als würde er es vergessen haben, als würde er vielleicht abgelenkt sein, uninteressiert sein, abwesend. Und sobald man das hört oder formuliert, merkt man, nein, das glauben wir ja gar nicht. Wir glauben, dass er interessiert ist und dass er anwesend ist. Aber manchmal ist das nötig, dass wir Gott darauf noch einmal festlegen oder ihm sagen, dass es uns wichtig ist, dass er sich festgelegt hat und dass er umsetzt, dass wir das erwarten, dass er umsetzt, was er versprochen hat. Jerusalem aufzurichten oder andere Verheißungen zu erfüllen, die er gegeben hat. Lasst Gott keine Ruhe. Ich glaube, dass diese Aufforderung, Gott in den Ohren zu liegen, tatsächlich für uns heute auch gilt. Was Jerusalem angeht, was den Frieden im Nahen Osten angeht, aber auch was die Menschen auf der ganzen Welt angeht. Und ich sehe für uns darin die Aufforderung, dass wir uns dieser Klage anschließen. Gott, du hast noch nicht alle deine Verheißungen erfüllt und wir warten darauf, wir sehnen uns danach, dass du das tust. Wir teilen mit dem Judentum die Erwartung, dass Gott sein Reich baut. Wir haben allerdings dabei so beide Richtungen im Auge, das jetzt und hier, aber auch das ewige Reich, das Gott aufbauen wird. Da haben wir andere Vorstellungen. Aber wir warten darauf, dass Gott sein Reich baut. Liebe Gemeinde, diese Welt braucht Menschen, die Gott zutrauen, dass er seine Verheißungen einlöst, umsetzt, dass er diese Welt zum Frieden führt, auch jetzt schon. Und dass diese Welt eine Welt wird, in der Recht und Gerechtigkeit herrschen und Barmherzigkeit und Frieden erlebbar sind. Und die Wächter verkündigen letztendlich beides. Eine neue Zukunft für unser Leben, schon jetzt und später. Gottes Reich ist immer beides. Es ist immer diesseitig und jenseitig. Es ist nicht einseitig. Gott ist etwas, was wir jetzt schon erleben können. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, das Reich Gottes ist schon längst unter euch. Seht ihr das denn nicht? Und Gottes Reich ist etwas, was wir noch erwarten in Zukunft, wenn wir eins bei Gott sind. Und Gottes Reich ist etwas, was nur Gott machen kann. Und auf der anderen Seite, und das scheint ein Widerspruch zu sein, ist Gottes Reich etwas, was wir aber auch voranbringen können. Indem wir nämlich mitmachen, Gottes Willen umzusetzen. Und nicht nur beten, nicht nur Fürbitte leisten, sondern uns damit runternehmen. Ich kann schlecht um Frieden beten in dieser Welt, wenn ich mit meinem Nachbarn richtig im Clinch bin. Das ist schwierig auf Dauer. Und vielleicht passiert tatsächlich mancher Friede in dieser Welt nicht, weil ich mit meinem Nachbarn keinen Frieden habe. Wo fängt es denn sonst an? Aber vielleicht formulieren wir das gar nicht als Forderung, sondern als Möglichkeit. Es ist möglich, Frieden zu haben. Gottes Reich ist ein Reich des Friedens. Halten wir an dieser Hoffnung fest, dass Gott seine Welt und die Menschen nicht aufgegeben hat, auch wenn die Nachrichten einem manchmal doch was anderes suggerieren. Lasst uns, wenn wir beten, gemeinsam darum beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, so auch schon hier. Seien wir Menschen, die Hoffnung haben für diese Welt, die nicht mit einstimmen in dieses Lamentieren, es wird immer alles schlechter und schlimmer und die Welt ist am Ende. Nein, die Welt ist nicht am Ende. Gott hält sie noch immer in seiner Hand. Auch wenn wir menschlich gesehen vielleicht jetzt keine Lösung für die Situation im Nahen Osten haben. Wenn wir sie hätten, dann wäre ja schon längst alles, wahrscheinlich schon längst alles friedlich. Seien wir Menschen, die Hoffnung haben, so wie Gott Hoffnung hat für seine Welt, für die Menschen hier und in den Krisengebieten der Welt, im Nahen Osten, in Israel, in Palästina und darüber hinaus. Vielleicht ist dieser Israel-Sonntag der Sonntag, an dem du entscheidest, ich werde ein Fürbeter. Ich werde ein Wächter in diesem neuen Sinn. Ich werde jemand, der betet für etwas, für die neue Welt Gottes, für das Reich Gottes, dafür, dass Frieden entsteht. Oder vielleicht bist du das schon längst, dann mach weiter. Bleib ein Fürbitter. Das ist so wichtig. Mir tut das immer so weh, wenn jemand sagt, ach, ich kann ja gar nicht mehr so richtig mitarbeiten, ich kann nur noch beten. Ja, mach das. Wir brauchen Menschen, die beten. Und wie sähe unsere Welt aus, wenn wir das nicht tun würden? Da mag ich nicht drüber nachdenken. Es ist wichtig, dass ihr betet. Deshalb passiert schon viel Gutes. Gott, diese Welt braucht Menschen, die Gott darauf festlegen und ihm sagen, Gott, du liebst doch deine Menschen, dann mach doch auch. Dann zeig das, dann setz das um, dann benutze mich und meinen Nachbarn, der das vielleicht noch gar nicht will, aber mach, dass der das will. Wir brauchen Fürbitter, Fürbeter. Und wenn wir Fürbitte tun, dann lasst uns hinhören, was Gott uns auf Herz legt. Das muss nicht immer gleich die ganze Welt sein. Das mag ein bestimmtes Volk oder ein bestimmtes Land sein. Und es ist völlig in Ordnung, wenn Gott einem anderen ein anderes Land ans Herz legt. Da müssen wir nicht drum streiten, aber mein Land ist wichtiger. Denn es ist gut, wenn unsere Herzen bei verschiedenen Situationen in dieser Welt sind, bei verschiedenen Menschen. Und bei aller Fürbitte lasst uns daran denken, Gott bleibt Gott. Er ist souverän, er entscheidet, was passiert. Und er muss sich noch nicht mal vor uns rechtfertigen. Aber was ist denn das eigentlich? Was hat denn Gott verheißen, woran wir ihn erinnern sollten? Welche Verheißungen gelten für uns heute? Da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt die Mühe gespart, die alle aufzulisten. Vielleicht eine kleine Aufgabe für das nächste halbe Jahr. Weil die nächste Woche wird dafür auf jeden Fall nicht reichen. Mal zu gucken im Alten Testament und im Neuen Testament, welche Verheißung hat Gott eigentlich gegeben? Und dann, wem hat er sie gegeben und gelten die für uns heute oder waren die speziell für eine Person in der Geschichte? Zum Beispiel, dem Abraham hat Gott versprochen, ein großes Volk zu werden. Das ist eine Verheißung, die nicht für jeden von uns persönlich gilt. Da müssen wir gut lesen und differenzieren. Was gilt für uns heute? Ein anderes Beispiel. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus: Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ja, das sind doch die Menschen gemeint an sich. Jeder Mensch. Eine Verheißung, ein Versprechen, ein Wunsch, der gilt für uns alle. Oder Johannes 3, 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ewige Leben für jeden, der an ihn glaubt. Eine Verheißung, die gilt. Gott gab seinen Sohn für die Welt, für die Menschen ausnahmslos. Lasst uns mal wieder aufmerksam Verheißungen lesen, die uns und den Menschen in dieser Welt heute noch gilt. Und beten wir darum, wären wir Fürbitter, die darum beten, dass Gott diese Verheißungen wahr macht. Zwar in unserem persönlichen Leben, bei uns hier in Wennigsen, in den Krisengebieten dieser Welt, bei dem Volk, das Gott besonders am Herzen legt. Aber auch bei den Völkern im Nahen Osten, bei allen Menschen in dieser Welt. Beten wir, dass sein Reich komme, dass sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und vielleicht ist dieser heutige Israel-Sonntag der Tag, an dem du entscheidest, ich bleibe ein Fürbeter. Oder ich werde ein Fürbeter. Dann segne dich Gott dafür. Amen.